Ich bete noch zum Anfang. Vater im Himmel, du treue Gott, danke für das Zusammensein hier. Und du siehst unsere Schwachheit, du siehst meine Schwachheit heute Abend. Ich möchte dich bitten, schau du zu meiner Stimme, aber schau du vor allem auch zu deinem Wort. Dass das überkommt, was du willst sagen, nicht was ich will sagen. Dass wir können ermutigt, ermahnt, aufgebaut werden. Deinem Namen gehört er. Amen. Also, eine gute Nachricht. Wir sind da schon etwa in der Mitte. Durch den Aufbau der Selbstbeherrschung wird unser Glaube erprobt und das soll heute das Thema sein. Und ich habe es mal so geplant, dass wir das ganze Kapitel 3 machen. Ich möchte euch jetzt zum Anfang vorlesen aus dem Kapitel 3 das Thema mit der Zunge. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strenges Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen. Und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Fische, auch die Schiffe, so groß sie sind, blau hallo, und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermannes will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel, voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor. Kann auch meine Brüder ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, so kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Für den Anfang bis dahin. Die ersten 12 Verse vom Kapitel 3, die behandeln das Thema Zunge. Und das Thema Zunge wird auch sonst im Jakobus erwähnt. Zum Beispiel 1, Vers 19 und 26, 2, Vers 12, 4, 11 und 5, 12. Dort wird es erwähnt. Und wenn ich jetzt zum Arzt ging mit meiner Grippe, würde sehr wahrscheinlich vielleicht auch kurz Zunge dazu dienen, Diagnose zu erhärten. Also ist da etwas, wie sieht die etc. Also Zunge als Indikator für gewisse Krankheiten. Zunge wird also untersucht, für die Diagnose zu unterstützen. Und somit greift so der Jakobus auf, natürlich nicht in dem Sinn, wie wir heute Medizin kennen, aber die geistliche Gesundheit von einem Menschen sieht man oder hört man einerseits an seinem Reden und sieht man an seiner Tat. Und heute Abend geht es für uns alle eigentlich darum, Selbsterkenntnis, wo stehe ich? Und wo habe ich meine Zunge Sünde? Wo ist meine Zunge krank? An was? Der Jakobus, der wendet sich im vorliegenden Kontext vor allem auch an die Lehrer am Anfang. In unserem Verständnis solche, die das Wort auslegen. Zum Glück bin ich nicht Lehrer, ich stütze mich auf ihn. Nein, Spass beiseite. Und er redet davon, dass sie von der eigenen Zunge abhängig sind. Der Ausdruck im Griechischen, Didaskailos, findet sich genau in drei weiteren Stellen, nämlich Apostelgeschichte 13,1. Wir gehen jetzt das nicht durch. Ihr könnt schnell mitschreiben, wenn ihr das wollt, nachschlagen daheim. 1. Korinther 12,29 und Hebräer 5,12. Und in allen Kontexten wird vom Lehren geredet. Der Jakobus befasst sich aber nicht in erster Linie mit den falschen Lehren an sich, obwohl man die hier natürlich einschliessen kann. Er konzentriert sich viel mehr auf das Problem von unbegabten Leuten, also die Gabe nicht haben, die sollen nicht lehren, und oder Lehrer, die nicht angeleitet wurden. Weil was sind Gefahren? Position als Lehrer erlaubt den grösstmöglichsten Missbrauch vor der Zunge. Nämlich dadurch, dass man falsche Lehren verbreitet. Die Herde, die einem anvertraut wird, nicht gut hütet. In dem Sinn. Darum sollen auch Menschen mit der Gabe vom Lehren in der Auslegung geschult werden. Und das Zweite ist ein schweres Urteil, also ein schwereres Urteil. Da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden, oder strenger. Er will durchaus nicht Leute, die eine Begabung haben, hier entmutigen, aber er will ihnen aufzeigen, schau, die Arbeit, die du da machst für das Reich Gottes, vor dem Richterstuhl Christi, wenn es um Preise geht, wirst ein schweres Urteil, wird ein anderes Mass an dich gelegt werden. Mit der biblischen Lehre ist also eine grosse Verantwortung verbunden. Der Lehrer muss darauf vorbereitet sein, selber auch auf das Wort zu hören und das zu tun, was er im Wort erkennt. Er kann so also nicht die Erwartung haben, am Sonntag zu predigen und er meinen, das passt jetzt noch für meine Gemeinde, oder? Aber selber lebt er in diesem Punkt ganz in eine andere Richtung. Also es muss kongruent sein, es muss deckungsgleich sein, das, was gepredigt wird, mit dem Leben als Vorbild vor Gemeinde. Das Ausmaß von seinem Einfluss auf die Gemeinde oder auf die Hörer ergibt sich eben im eigenen Fortschritt, den er im Glauben macht. Und der Lehrer, der prägt andere durch sein Vorbild. Und seine Schüler werden ihm ähnlich sein. Wenn ein Lehrer also die Bedeutung von Schrift verwässert oder wegerklärt und sagt, das kannst du jetzt in dem, das musst du jetzt nicht so eng sehen und so weiter, es kommt immer auf den Kontext, auf den Rahmen drauf an, ist klar, dann verhindert er eigentlich das geistliche Wachstum von seinen Schülern. Und wenn er irgendeine Form von Sünde akzeptiert, toleriert in dem Sinn, dann fördert er eigentlich direkt unter den Gläubigen ein ungeheiliges Leben. Kein anderes Buch stellt an seine Lehrer so einen hohen Anspruch wie das Neue Testament. Es ruft zur totalen Hingabe an Jesus Christus auf. Und es betont, dass Jesus in jedem Augenblick vom Leben vom Gläubigen muss der Herr dürfen sein. Es ist eine ernstzunehmende Angelegenheit, dass man, wenn man aus diesem Buch lehrt. Also es ist ernst, was ich euch hier überbringe, und es ist ernst von meiner Seite in dem Sinn, dass ich mir muss bewusst sein, was ich hier vorne sage. Lehrer sind Menschen. Ich lese euch da nochmal den Vers 2 vor. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann. Feig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Der Jakobus schließt auch sich in den Kreis ein von denen, die oft stolpern. Oder Jakobus? In vielerlei Hinsicht, sagt er. Also ganz wichtig, auch Lehrer stolpern. Wörtlich meint der Stolpern hier, es kommt ein Hindernis, ich stosse den Fuß dran und gehe um. Da stellt mir noch die Frage, ob man nach dem Umkehren wieder aufsteht. Es gibt also einen Spruch, hinfallen, Krone richten, weiterlaufen, irgendwie so. Also aufstehen, Krone richten. Der mit der Krone ist ein bisschen selbstverliebt, aber... genau, ihr kennt das. Nehmt das als Bild, dass ihr es irgendwo festmachen könnt. Genau, das Umkehren da, wo da bildlich genannt ist, das kann ein moralisches Versagen sein, es kann ein Versagen sein in der Pflicht, die ein Lehrer wahrnehmen sollte, die er ausüben sollte, ein Fehler oder eben auch eine Sünde. Und auch wenn der Fehler nicht fatal ist, wenn vielleicht alle anderen gar nichts wissen von diesem Fehler, das ist ja das Perfide, auch dann kann es mein Weiterkommen behindern. Besonders aber tun wir eben über Sachen überstolpern, die unsere Zunge und unsere Rede anbelangt. Und wir haben ja gelesen, wenn jemand im Wort nicht stolpert oder strauchelt, dann ist er ein vollkommener Mann. Der Fruchtenbaum unterstreicht an dieser Stelle ganz klar, dass der vollkommene Mann zwar in Sachen leer durch das Band weg nicht umgeht oder nicht stolpert und damit eigentlich zeigt, dass er geistliche Reife hat. Aber er kann durchaus auch als vollkommener Mann nach wie vor von Sünde beherrscht werden in gewissen Themen. Es hat ihm mal so eine Phase gegeben, tut jetzt frei aus dem Bauch raus, das war etwa in den 80er Jahren, wo es einschlägige Kreise gegeben, wo er gesagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur und eben, er sündigt nicht mehr. Und das wäre eine falsche Lehre. Wenn man in den Werk wandelt, in den vorbereiteten Werk, wo Christus für uns vorbereitet hat, dann tun wir nicht sündigen. Wir würden nicht sündigen bis ans Ende unserer Tage, immer wenn wir an der Kreuzung sind, das Werk, das Christus eigentlich vorbereitet hat, würde erkennen und dort drin würde wandeln. Aber ich persönlich nehme auch immer oder oftmals die linke Abzweigung. Weil er eben über eine so eine Reife verfügt, wir kommen jetzt da wieder zum vollkommenen Mann, dass er sich im Wort nicht verfehlt, sagt der Jakobus auch, dann kann er den ganzen Körper zügeln. Und die Beherrschung von Zunge ist ja letztendlich ein Produkt vom Glauben und vom Schaffen vom Heiligen Geist an uns. Der vollkommene Mann, der kann in seinem ganzen Leib eine wirksame Zurückhaltung üben. So dass die Sünde nicht nach Belieben mit ihm umspringt und er wird nicht vor Sünde beherrscht. Zum Fazit eigentlich, auch Lehrer stolpern, doch ihr Leben soll sich trotz allem dadurch auszeichnen, dass das vor allem im Bereich der Zunge, im Bereich der Rede und im Bereich der Lehre nicht passiert. Was machen wir jetzt mit dem Wissen? Ich würde vorschlagen, wir stellen in der AB nur noch Lehrer an, die in allem vollkommen sind. Damit können wir uns hier verabschieden von mir, vom Röbi, vom Christopher, vom Markus. Nein. Oder wir hören auf zu lehren. Könnte man ja auch, weil es viel zu gefährlich ist. Ich habe hier andere Vorschläge. Thessalonicher 1. 1. Thessalonicher 5,21. Prüft aber alles am Wort. Nicht einfach so, am Wort. Und das Gute behaltet. Aus dem Epheser 5,10. Und prüft, was da sei, wohlgefällig dem Herrn. Und als letztes, und es gäbe sicher noch viel mehr anzufügen, 1. Johannes 4,1. Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Und was ist unser Prüfmittel? Bibel. Und ich darf mir auch helfen, die Bibel besser zu verstehen. Aber ich muss mich mit diesem Wort beschäftigen. Wenn ich das Wort nicht kenne, kann ich keine Diagnose machen. Gott hat die Diagnose hier drin schon lange gemacht. Und er sagt, was es braucht als Arzt. Und es ist alles aufgeschrieben. Was rundum ist, braucht es gar nicht. Es braucht das Wort. Wir kommen zur Macht vor Zunge. Ich lese euch vor, nochmal, Kapitel 3, Vers 3 bis 5. Ah. Siehe, dem Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben. Sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermannes will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch grosser Dinge. Probiert mal, ein Ross von hinten aufzuzäumen, wie man so schön sagt. Irgendwo das Zaumzeug beim Schweif einklemmen, dann sitzt er entweder in die Richtung oder rückwärts drauf und dann probiert er das mal zu lenken und zu steuern. Es geht nicht, höchstwahrscheinlich. Der Zweck der Zügel ist, dass das Ross folgt. Lenken bedeutet die Richtung ändern. Und ein kräftiges Ross und ein grosses Containerschiff, das irgendwie x Kilometer Bremsweg hat, wenn man auf Bremstasten drückt oder Motoren rückwärts laufen, kann nur mit Hilfe von, wenn man jetzt das Verhältnis anschaut, von einer ganz kleinen Sache gelenkt werden. Ich weiss nicht, was genau beim Zaumzeug das ist, was das Ross dazu bringt, nachher, dass es gelenkt wird. Ich bin kein Rössel, vielleicht weiss das gerade jemand. Es hat irgendwie so ein Blättchen, das ihm nachher neu reindrückt, oder? Genau. Ja. Ein Stab im Mund. Okay. Und beim Schiff ist das Ruder. Und wer das Ruder beherrscht, der steuert das Schiff. Und jetzt folgt eine ganz praktische Anweisung. Jetzt macht er vom Bild eigentlich den Transfer auf das Wort, auf uns. Auch unsere Zunge, wenn man sie anschaut und anlenkt und ein bisschen greift, ist im Verhältnis zum ganzen Körper ein absolut kleines Glied und räumt sich doch grosser Dinge. Das ist noch faszinierend. Oftmals ist unsere Zunge arrogant gegenüber anderen Menschen und gegenüber Gott. Und meint, was sie alles selber geschafft haben. Oder hilft, nachher Sachen zu erreichen. Und so wie das Zaumzeug und das Ruder die Richtung vom Ross und vom Schiff bestimmt, so steuert die Zunge unser Leben. Entweder zu geistlicher Reife und Lohn oder zu göttlicher Zucht und Verlust vom Lohn. Ich kenne eure Lebensgeschichten nicht, eure Biografien. Vielleicht habt ihr wegen einer dummen Bemerkung, die ihr einfach nicht können zurückhalten konnte, eine Beziehung völlig kaputt gemacht zu einem anderen Mensch. Und das klingt nachher oder halt nachher bis heute. Vielleicht ist noch nicht mal Versöhnung passiert. Dann geht euch versöhnen. Also die Zunge, das kleine Ding, in einem Sekundenbruchteil, kann ganze Beziehungen auseinanderreissen. Und in der Gemeinde, es geht hier immer auch um die Gemeinde, natürlich auch. Ich fahre weiter mit 5b bis 6. Siehe, ein kleines Feuer. Welch großen Wald zündet es an? Und die Zunge ist ein Feuer und eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Die zerstörerische Kraft vor Zunge. Der Jakobus benutzt das Bild vom Feuer, das einen grossen Wald anzündet. Er hat die Waldbrände in Kalifornien mitbekommen in den Medien. Ein Funke genügt. Auch die unbeherrschte Zunge sei ein solches Feuer, sagt der Jakobus hier. Und sie wirkt zerstörerisch. Und vielleicht, eben, habt ihr es selber erlebt, dass ihr im Umfeld von euch seid diffamiert worden, kaputt gemacht worden. Oder vielleicht habt ihr mitgemacht, andere kaputt zu machen. In unserer modernen Welt kommt dazu, dass unsere Zunge oftmals einen verlängerten Arm bekommt. Wo habe ich? Sie geht doch nie ohne das aus dem Haus. WhatsApp. Also, nichts gegen WhatsApp. Ich kommuniziere auch viel mit meiner Frau darüber. Missverständnisse nehmen natürlich zu. Aber eben, heute haben wir ganz andere Möglichkeiten. Tut euch auch dort überlegen, soll ich das jetzt abschicken? Dort ist einfach das Problem, das ist näher bei Männern gespeichert. Der kann das immer wieder vorholen. Das Wort ist nicht harmloser, aber es ist einfach ein anderes Mittel. Und die Geschichte mit den schwarzen Federn, die habe ich ja schon erzählt. Ich weiss nicht, ob die alle haben mitbekommen haben. Ganz kurz. Pfarrer in einem Dorf. Eine Frau findet den Pfarrer nicht gut. Tut Gerüchte und falsche Sachen über den Pfarrer verbreiten. Und irgendein Pfarrer merkt, da stimmt irgendetwas nicht. Merkt der Pfarrer, wer es ist. Bietet die Frau zu einem Gespräch auf. Sie kommt. Und er sagt, gute Frau, hier ist ein Körbli gefüllt mit schwarzen Hühner, Schwanen, was auch immer, Federn. Jetzt gehst du einfach durchs Dorf. Und du hast etwa so ein paar Meter, nimmst ein Hämpfchen von diesen Federn und lässt sie fallen. Und ganz zum Schluss kommst du wieder zurück auf den Kirchturm rauf und du hast einfach den Rest ausschütten, den du noch hast. Und dann kommst du wieder zu mir. Macht sie das, kommt wieder zum Pfarrer und der Pfarrer sagt, so, Körbli, jetzt gehst du sie wieder einsammeln. Und genau so ist es. So ist es in der Gemeinde. So kennen wir es vor Welt. Bei uns ist jetzt gerade einer fristlos entlassen worden, weil es hat übertrieben dort durch. Aber die Welt und das Herz und die Zunge, ja, das ist in der DNA von unserer Zunge eigentlich drin, oder? Ja, es ist ja nicht die Zunge letztlich, es ist das Herz. Der Jakobus sieht die Zunge als Welt vor Ungerechtigkeit, sagt er. Mit einer unglaublichen Bandbreite an Möglichkeiten, Böses zu tun. Tut mal so ein bisschen die Modulation von eurer Stimme, eurer Frau, euren Kind gegenüber prüfen. Wenn euch irgendetwas nicht ganz passt, dann wollt ihr jetzt noch irgendwie die Tagesschau schauen. Ja, das hat auch seinen Platz, eben. Tut mich nicht dran aufhängen. Wie redet ihr mit den Leuten, wenn sie stören? Wie redet ihr mit den Leuten, wenn euch etwas gegen den Strich geht? kommt eine ganz liebe Stimme über und der andere merkt eigentlich genau, oh, jetzt habe ich verloren. Also wir sind Meister des Faches, sage ich jetzt mal, für Sachen relativ spitz überzubringen. Ganz fein, aber es ist ein Nadelstich. Und irgendwann klebt der Ballon. Im Gegensatz zu Gott ist unsere Zunge an Kosmos, also an die uns bekannten Weltsysteme gebunden. Und der Kosmos, so steht die Bibel da, wird vom Teufel beherrscht. Somit ist die Zunge ein Glied, das sich natürlicherweise, sage ich jetzt mal, erhebt gegen Gott und rebelliert. Aber Gott in seinem Wesen, und wir kommen dann schon noch auf einen Positivpunkt heute Abend. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer und vielleicht macht es ein bisschen Mühe und Angst. Aber das muss es nicht. Weil Gott in seinem Wesen, das ist ja die Lösung, er lebt in einem anderen Licht. Er ist nicht an das gebunden. Und bei ihm ist die totale Absenz vom Bösen. Die totale Absenz. Als Ergebnis haben wir gelesen, befleckt Zunge unser ganz Leib. Eine unbeherrschte Zunge ist moralisch verunreinigend und das griechische Wort für beflecken, das finden wir nur hier und auch noch im Judas 23. Es bezieht sich auf die moralischen Aspekte vom Leben. Die Zunge verursacht also moralische Flecken und bei falschem Gebrauch kann sie eben auch die ganze Persönlichkeit vom Menschen vergiften. Ich möchte euch, ja, ich habe euch noch den Vers vorenthalten oder gelesen. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit, so nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand, und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. In anderen Übersetzungen ist das Rad des Lebens, ist irgendwie ein Hinweis drauf. Und mir hat es fast besser gedünkt, als dass ich das hier zusammenfasse. Ich lese gerade vor, was das griechische Wort für Rad meint. Also, hier heisst es jetzt beim MacArthur, was habe ich gesagt? Der Umkreis des Lebens. Steht bei jemandem das Rad? Ja, genau. Und vielleicht gerade eine Erklärung für die Übersetzung. Es ist das Rad des Werdens. Das griechische Wort für Rad kann Rad oder Kreis bedeuten. Es betont eine Kreisbewegung, das hier mit Werden übersetzte griechische Wort kann Wesen bedeuten. Ebenso jedoch Geburt oder Verwandtschaft oder Existenz. Es konzentriert sich auf den Kreislauf des Lebens und bezieht sich hier auf das ganze Rad der menschlichen Existenz. Dieses Rad wird bei der Geburt in Bewegung gesetzt und rollt durch das ganze Leben weiter. In diesem Fall werden die wertgeschätzten Beziehungen im Leben durch eine unbeherrschte Zunge in Brand gesteckt. Und ein brennendes Rad, das durch einen Wald ablässt, das tut mal den ganzen Wald irgendwann anzünden. Ein verleumderischer Bericht kann eine Gemeinde in Brand stecken und Propaganda kann ein ganzes Volk in Bewegung setzen, wie die Nazi-Propaganda gezeigt hat. Leidenschaftliche nationalistische Hassworte können zu Aufständen, Pogromen und Völkermord führen. Die Zunge kann all das tun. Die Zunge ist ein zerstörerisches Feuer, ein von der Hölle entzündetes Feuer. Es ist die Quelle einer unbeherrschten Zunge. Soweit der Fruchtenbaum zu diesem Vers hier. Und vielleicht noch etwas von der Hölle entzündet. Das griechische Wort für Hölle, das an dieser Stelle benutzt wird, heisst Gehenna. Das Wort bezieht sich auf einen Feuersee, also sprich auf einen zweiten Tod. Alle Menschen, die das Erlösungswerk von Christus ablehnen, werden in diesem Feuersee enden. Die Zunge wird also von diesem nie verlöschenden Feuer in Brand gesteckt. Und der Fruchtenbaum schreibt zudem, dass eine unbeherrschte Zunge in direkter Verbindung mit der unsichtbaren Welt vom Bösen eigentlich steht. Und bildlich gesprochen, eine unbeherrschte Zunge kann zum Werkzeug vom Teufel und von den Dämonen werden, zur Ausbreitung von diesem Höllenfeuer. Also wir haben einen Vorgeschmack, wie es dann mal vielleicht sein könnte. Wenn man so in einem Umfeld von zügellosen Zungen muss leben. Und ich füge an, gerade unter Christen ist das eine Schwierigkeit, weil das Ziel vom Gegenspieler von Gott ist ja auch heute, dass er alles durcheinander bringt, was Gott eigentlich gut geplant hat. Zum Glück wissen wir, wer die Macht hat. Aber werden wir nicht Spielball vom Gegenspieler? Die Zunge, die ist unzähmbar, heisst hier auch. Ich lese dazu nochmal Vers 7 und 8. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Eigentlich schon interessant. Jede geschaffene Art hat eigentlich bis dato vom Mensch können zähmt werden. Aber mit der Zunge ist das komischerweise so eine Sache. Das Denn, wo da am Anfang vom Text steht, schlägt eigentlich eine Brücke zum Vers 5 und 6, wo wir vorher gelesen haben. Der Jakobus sagt nicht, dass jedes Geschöpf oder jedes Tier vom Mensch zähmt worden ist. Das verwendete Wort hier, das griechische Wort, meint Wesen. Das Wesen von einem Tier im Sinn von einer spezifischen Charakteristik. Wenn wir zum Beispiel im 1. Mose 9,2 würden nachlesen, gehen wir jetzt nicht, dann finden wir dort vier Kategorien. Dort ist geschrieben von, das ist, wo der Noah aus der Arche ist gekommen, hat Gott ihm gesagt, seid fruchtbar und vermehrt euch und du sollst über Tiere herrschen. Und dann hat er aufgezählt, die Kategorien. Alle Tiere der Erde, alle Vögel des Himmels, alles, was auf Erden kriecht und alle Fische im Meer. Ja, also die Kategorien, da hat er den Auftrag bekommen. Alle Arten stehen quasi unter der Kontrolle von unserer menschlichen Art. Während nur Tierarten eben gebändigt werden können, macht der Jakobus den Hinweis, dass das eben mit der Zunge nicht möglich ist. Zumindest kann es der Mensch nicht. Und das ist eine permanente Unfähigkeit. Ich lerne es nicht einmal und dann habe ich es dort. Es braucht immer wieder Gnade. Und jetzt kommt eben der wunderbare Umstand, dass hier göttliches Eingreifen nötig ist. Die einzige... Entschuldigung. Die einzige Möglichkeit für uns, die Zunge zu beherrschen, ist die übernatürliche Möglichkeit, die uns durch den Heiligen Geist geschenkt werden muss. Und sonst ist die Zunge und bleibt die Zunge ein unstetes Übel. Und der Ausdruck bedeutet im Griechischen auch, sie ist instabil, sie bleibt wankelmütig. Die Zunge gleicht also an einem Tier, das nicht zu bändigen ist. Vielleicht seid ihr schon mal in einem Zoo gesehen, vor einem Löwen oder Tigerkäfig gestanden und der ist da auf und ab, hat er sich bewegt, auf und ab tigert. Und wäre eigentlich bereit, sobald die Gitter Stäbe weg sind, sich auf das zu stürzen, was gerade am nächsten ist. Und die Art vor Zunge ist übel, heisst es da im Wort. Und das griechische Wort meint hier auch gemein oder verrot. Und im Wesen letztlich ist die Zunge tödlich oder eben auch wieder im Griechischen todtragend. Also die Zunge trägt eigentlich den Tod in sich, auch geistlich gesehen. Ich komme zum Vers 9 bis 12. Mit dir loben wir Gott, den Vater, und mit dir verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch meine Brüder ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Genau. Segnen oder fluchen. Segnen oder fluchen. So muss ich sagen. Alles stammt, wenn man es ein bisschen lapidar ausdrücken will, aus der gleichen Küche. Mit unserer Zunge, da loben wir Gott im Gottesdienst. Und er, kaum sind wir draußen im Foyer, verreissen wir die Predigt von Markus, vom Röbi, vom Christopher in die Luft. Ja, weil irgendetwas nicht ganz so ist gesehen, wie wir es halt selber erkannt haben. Tun wir uns dort prüfen. Segnen. Könnt ihr das selber lesen? Mehr hinten anstellen, heisst das eigentlich. Ja, wenn ich anderen auflöpfe, wenn ich gut von jemandem rede, obwohl er mir eigentlich etwas hat gemacht hat, und jetzt wieder reinschlagen oder blöd tun oder weiss ich was. Und ich mache es nicht. Das ist Selbstbeherrschung. Fluchen, jemandem etwas Böses wünschen. Am liebsten möchte ich das. Und jetzt ist das eben auch nicht so unproblematisch. Man sagt, oder gegen Gott würde ich nie fluchen. Gegen Gott würde ich nie fluchen, gegen Mensch, warum auch nicht mal, oder? Aber Achtung, Menschen sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Auch mit dem Sündenfall ist das Bild nicht gänzlich irgendwo zerstört worden. Es ist durch die Sünde entstellt, das Bild. Und weil das Bild Gottes im Menschen enthalten ist, ist der Mensch ein persönliches, vernunftbegabtes, ein moralisches Wesen, das die Eigenschaften vom Verstand, vom Willen, vom Gewissen hat. Und er hat trotz allem die Fähigkeit, wenn er erweckt wird von Gott in diesem Sinn, innerlich, Gott zu kennen, zu dienen. Er besitzt Kapazität für moralisch und geistlich in Gottes Ebenbild umgeformt zu werden. Das wäre alles vorhanden. Also das, sonst hat der Mensch ja keine Chance, irgendwo Rettung zu bekommen, wenn das mit dem gefallenen Mensch nicht möglich wäre. Der Fruchtenbaum führt aus, dass wenn jemand einen anderen Mensch verflucht, der im Bild Gottes geschaffen ist, letztlich der Fluch gegen Gott ausspricht. Und das Fluch ist letztlich immer Sünde. Und sollte so nicht sein, schreibt der Jakobus da. Und dass sich der Schreiber ja wieder an meine Brüder, sagt er, richtet, deutet darauf her, dass sich das Fluchen auch unter Gläubigen findet. Es ist letztlich eine moralische Abnormität. Es gehört nicht zum christlichen Normalfall, sage ich. Es soll nicht zum Normalfall gehören, dass wir hinten durchreden, dass wir negativ reden über andere. Wir sollen gut reden. Was ist jetzt die Lösung? Ich habe euch da nur ein paar Punkte aufgeschrieben. Wir sollen jeden Tag beten, dass uns der Herr vor Klatsch und Tratsch, vor Richtgeist und vor lieblosem Gerede bewahrt. Wir sollen von anderen nicht schlecht reden. Wenn wir gegen jemanden etwas haben, dann sollen wir direkt zu ihm gehen, mit ihm darüber reden, gemeinsam darüber beten. Da gibt es die Bibelstelle, ja, ich habe es aufgeschrieben, Matthäus 18, 15 und Lukas 17, 3. Ich gebe euch die Folie, die ich sonst auch wieder rumschicken. Wir sollten versuchen, Christus in unseren Geschwistern die zu sehen, statt die kleinen Fehler vor unseren Augen aufzublähen. Wenn wir anfangen, etwas Liebloses oder Ungünstiges über jemanden zu erzählen, dann sollten wir letztlich auch den Mut haben, uns selber mit dem Satz zu unterbrechen und den Umstehenden zu sagen, wir sollten eigentlich nur das reden, was zur Erbauung dient. Und ihr kennt die Situationen selber. Mannigfach. Es gibt viel Sachen, die besser ungesagt bleiben. Das christliche Bustelefon, das könnt ihr auch. Eben, heute wird es vielleicht gewhatsappelt und weniger telefoniert. Ja, es ist so spannend, oder? Es ist so ein bisschen boulevardmässig. Mir liest zwar nicht der Blick, aber es nimmt einem Wunder, ah, was läuft jetzt dort, was läuft jetzt dort, was läuft jetzt dort? Hat man gesehen, oh, ja. Und greift sofort zum Hörer und geht es weiter. Das wäre nicht das Ziel ihrer Gemeinde. Und da muss ich fragen, wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es bei dir aus? Hast du dort eine Zungensünde? Bist du dort krank? Mögt ihr noch eine Viertelstunde? Dann kommen wir jetzt zum Vers 13. Die Weisheit von oben und die irdische Weisheit. Ich lese ab Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Wir kommen zum Beweis vor Weisheit. Bitte Hände hoch, wer unter euch weise und verständig ist. So könnt ihr nicht sein zu euch, oder? Ich komme zuletzt. Das griechische Wort für weise bedeutet hier, und das ist sehr interessant, moralische Einsicht zu haben. Das bezieht sich auf Entscheidungsfähigkeit in praktischen Bereichen der Lebensführung. Das ist immer so eine Frage, ja, Gott zeigt mir, wo ich durch soll. Ich laufe jetzt durch die Natur. Also nicht einfach lebensmässig durch soll. Soll ich jetzt das machen, soll ich das nicht machen? Ein weiser Mensch geht zur richtigen Quelle schauen. Ich sage das hier, das ist meine Haltung, hörendes Gebet, wo ja immer wie bekannter wird, dass man einfach mal so irgendwo in den Raum geht, gute Musik drauf tut. Und er, ja, redet es einfach zu mir. Und er hat mir einen Eindruck. Geht euren Eindruck hier holen. Gott hat geredet durch sein Wort. Es sind sehr viele Strömungen und Sachen, wo ich das eigentlich wegnehmen will. Weil wir die Strömung und die Idee und die Sache besser finden als das Wort. Das griechische Wort für Verständig wird nur in diesem Vers verwendet und bezieht sich auf die Kenntnis von einem Experten. Die Fähigkeit von einem Spezialist, der umfassende Kenntnis für eine spezielle Situation hat. So formuliert es der Fruchtenbaum. Das Wort wird also für einen professionellen Mensch hier verwendet. Und wenn wir jetzt die beiden Sachen zusammenfügen, können wir sagen, wenn jetzt jemand von euch über Entscheidungsfähigkeit in allen praktischen Bereichen der Lebensführung verfügt und dabei noch Expertenkenntnis hat, der soll nicht, und jetzt kommt es, er soll nicht darüber reden, um zu zeigen, wie gut er ist, sondern das praktisch und in Sanftmut ausleben. Es sind also wieder Werke gefragt. Taten statt Worte. Es sind Werke gefragt, die die Beweisführung übernehmen. Wir haben ja weiter vorne gelesen, ich zeige dir meine Werke. Wie willst du mir die Glauben zeigen? Ich zeige mein Glauben durch Werke. Aber nicht die Werke sind wichtig. Es geht nicht um eine Werkgerechtigkeit. Das haben wir angeschaut, sonst hören wir es nachher. Aber Werke sind die Beweisführung. Und der Christopher hat mir dort in diesem Zusammenhang noch einen guten Hinweis gegeben. Der, der am Kreuz ist gehangen. Ich habe behauptet, der hätte kein Werk mehr machen können. Mal, er hat dem anderen eigentlich aufgezeigt, wer da schuldig und wer gerecht ist. Er hat ihm eigentlich erzählt, warum er da hängt. Er hat Zeugnis gegeben von Christus, der neben ihm gehangen ist. Der Probung vor Weisheit, ob sie wirklich vorhanden ist, das ist die erste Folie, die ich gezeigt habe, zeigt sich nicht in auswendig gelehrtem Bibelwissen. Aber man soll Bibelverse auswendig lehren. Der Fruchtenbaum bringt das so schön. Der Probung vor Weisheit, eben nicht vor allem im Auswendiglehren von Bibelwissen, sondern in den guten, schönen und edlen Taten. Ja. Wo wir vor allem in erster Linie unseren anderen Mitgeschwistern tun. Gut, schön und edel. So tut es das Griechische im Urtext beschreiben. Sanftmut vor Weisheit ist nach dem Fruchtenbaum eigentlich sehr nahe verwandt mit Demut, Geduld und Liebe. Und in diesem Kontext hier, wo wir uns drinnen bewegen, wird Demut vor allem unterstrichen. Das Gegenteil von Arroganz, das Gegenteil von Selbstbehauptung. Und es ist noch interessant gesehen, die denen haben sich ja mit verschiedenen Arten oder Ansichten von Weisheit müssen auseinandersetzen. Die Weisheit bei den Griechen, das hat ja vor allem bedeutet, sich mit abstraktem philosophischem Wissen können zu beschäftigen und sich auch hervortun in dem Sinn. Und im jüdischen Gedankengut ist die Weisheit aber eben mit praktischer, moralischer Einsicht gleichzusetzen. Und das setzt Kenntnis über Gottes Wort voraus. Und die Weisheit hat eben mit praktischem Rat in praktischen Situationen von unserer Lebensführung zu tun. Wenn jemand weise ist, dann ist er der beste Seelsorger. Dann könnt ihr mit dem Problem eben zu diesem Experten her und er sagt euch anhand der Bibel, das würde ich dir raten. Wer ist der beste Seelsorger gewesen? Christus. Wer ist denn noch heute? Jesus ist der beste Seelsorger. Weil er tut eigentlich all die Sachen auf sich vereinigen, die wir jetzt hier angeschaut haben. Er ist eigentlich der Seelsorger in Perfektion. Die Verkörperung von echter Weisheit. Ist weder stolz noch arrogant gewesen, ist sanftmütig gewesen, von Herzen demütig, lesen wir in Matthäus 11, 29. Und darum werden alle, die weise werden oder weise sein, sich durch echte Demut und durch eine echte Nachfolge bei Jesus Christus auszeichnen. Wir kommen noch zur falschen Weisheit. Das finden wir im Vers 14 bis 16. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Bittere Eifersucht oder Neid kann man eigentlich mit Missgunst gleichsetzen. Hat immer so ein bisschen den Kontext von unserer Gemeinde im Hintergrund. Die Beziehungen, die ihr habt in unserer Gemeinde. Bin ich da missgünstig jemandem gegenüber? Eigennutz im Herzen kann man mit Streitsucht, Rivalität, Ehrgeiz, selbstsüchtiger Ehrgeiz gleichsetzen. Sich rühmen und gegen die Wahrheit lügen, prahlerisch, arrogant sein und die Wahrheit selber so ein bisschen zweckbiegen, modifizieren, dass es eben mehr passt. Oder der rennen ich zu, versteht mich richtig, zu Sorger, habe eigentlich meinen Plan schon im Rucksäckchen, wenn ich vorgehe. Und der, wo mir sagt, ja, grünes Licht, ah, der hat mir gesagt, das und, ja, ihr kennt so Geschichten. Vielleicht auch in unserem eigenen Leben. Der, der gescheit sein will, ihr Welt, sage ich jetzt mal, der Weltkluge, die Weisheit vor Welt, der zeichnet sich eigentlich aus durch bittere Neid, Selbstsucht im Herz. Sein Streben gilt grundsätzlich eigenen Interessen. Er beneidet jeden, der eigentlich das gleiche Ziel erreichen will, das er auch erreichen will, und behandelt ihn entsprechend lieblos. Ich will auch Chef werden und der will auch Chef werden. So. Und jetzt setze ich alles daran, dass ich dem Steine in den Weg legen kann, dass er es nicht schafft. Er ist auf seine Weisheit stolz, die ihm Erfolg gebracht hat. Aber der Jakobus sagt, dass das gar keine Weisheit ist. Sättiger Hochmut ist leer. Es ist leer. Es ist eine stinkende Kiste, vielleicht nicht mal eine Kiste, wo nichts drinnen ist. Es handelt sich um die praktische Lügnung vor Wahrheit, dass jemand, der wirklich weise ist, zugleich wahrhaftig demütig ist. Also, Weisheit, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausdrückt. Also, wer wirklich, wer demütig, oder wer weise ist, der ist demütig. So wollte ich es formulieren. Sogar unter Christen, vor allem in den christlichen Diensten, in der Gemeinde ist es möglich, dass andere Mitarbeiter der andere ihre Gesinnung oder ihre Leistung, die er bringt oder so, einfach beneiden. Ja, wenn ihr 5 Sonntagsschullehrer habt, die rotieren, und dann ist einer höchst beliebt und vielleicht wenig beliebt, und ihr Jungschar und ihr IG, und vielleicht sogar bei den Prediger. Kann es sein, dass man dort irgendwo eine bittere Wurzel feststellt. Ich beneide ihn. Ich bin von Bitterkeit geprägt. Weil eigentlich will man selber die hervorragende Stellung einnehmen. Die Gemeinde steht immer in der Gefahr, dass eigentlich der im negativen Sinn der weltklugen Menschen Leitungsaufgaben gegeben werden. Eure Gemeinde. Wir müssen uns immer wieder davor hüten, zuzulassen, dass weltliche Prinzipien geistliche Angelegenheiten bestimmen. Der Jakobus nennt das falsche Weisheit. Irdisch, sinnlich, teuflisch. Diese 3 Adjektive sind absichtlich eben so in absteigender Reihenfolge angeordnet. Irdisch bedeutet, dass die Weisheit nicht vom Himmel kommt, sondern von dieser Erde stammt. Sinnlich bedeutet, dass sie nicht die Frucht vom Heiligen Geist kann sein. Sie entspringt vielleicht unserer Sinnesfreude, oder was weiß ich. Aber die niedere Natur vom Mensch steht da im Zentrum. Und nicht Gott in seinem Licht. Und teuflisch bedeutet, dass er Handlungen Zuflucht nimmt, die eher einem Vorgehen vom Teufel entsprechen, als einem Verhalten vom Menschen springen. Und jetzt wissen wir ja alle, der Teufel kommt nicht irgendwie als Körnte mit irgendwie seinem Flarzeisen. Ja. Nein. Hey, das war der höchste Engel gewesen. Eine Schönheit, die wir uns nicht vorstellen können. Und andere Engel haben sich nicht gewagt, ihm zu streiten. Aber ich habe keine Angst. Der Sieger lebt in uns. Und er hilft uns, er führt uns weiter. Aber der Jakobus sagt, was die Wurzeln ist, was Sache ist hier. Darum bringe ich das so dramatisch. Wenn immer wir nicht Eigennutz vorfinden, dann ist Zerrüttung, Spaltung, Unfrieden und jede weitere Form auch nicht weit. Eure Gemeinde sind Unordnung und Sündhaftigkeit letztlich immer das Resultat einer falschen Weisheit. Was ist denn die wahre Weisheit? Die Weisheit, die von Gott kommt. Aber ist erstens rein. Sie ist im Denken, im Wort, in Taten rein. In Liebe und Geist, in Lehre, in praktischer Anwendung, in Glauben und Ethik ist sie unbefleckt. Und sie ist auch friedsam. Das bedeutet ganz einfach, dass ein weiser Mensch, ein gescheiter Mensch, ja, Weisheit im biblischen Sinne hier, dass ein weiser Mensch der Frieden liebt und alles in seiner Macht, wo in seiner Macht steht, wird tun, um einen Frieden zu erhalten. Achtung, ich sage nicht faule Kompromisse, versteht mich richtig. He? Aber er tut alles in seiner Macht, dass Frieden darf sein, soweit es eben seine Reinheit nicht beeinflusst. Und das wird eigentlich in einer kleinen Geschichte, die scheinbar Martin Luther mal erzählt hat, deutlich. Zwei Ziegenböcke trafen sich auf einer engen Brücke. Ziegenböcke, ja. Trafen sich auf einer engen Brücke, die über ein tiefes Gewässer führte. Sie konnten nicht zurückgehen. Aber sie wagten auch nicht, miteinander zu kämpfen. Nach einem kurzen Wortgefecht legte sich einer von ihnen hin, damit der andere über ihn klettern konnte. So gab es keine Probleme. Die Moral lautet, so würde Luther sagen, ganz einfach, sei zufrieden, wenn man auf dir um des Friedens willen trampelt. Auf dir als Mensch natürlich, nicht auf deinem Gewissen. Wahre Weisheit ist gütig. Sie kann verzichten, statt zu herrschen. Sie ist höflich, sie ist nicht grob. Ein weiser Mensch ist auch immer ein höflicher Mensch. Die nächste Eigenschaft, so muss ich sagen, ist der Wille, wenn wir jetzt den Frieden anschauen, von Zugeständnis. Es bedeutet, versöhnlich und zugänglich zu sein, offen für vernünftige Argumente und bereit zu hören. Bereit auch eine Meinung aufzugeben, wenn sie sich als falsch würde erweisen. Das ist das Gegenteil von Starrsinn, von Hartnäckigkeit. Weisheit von oben ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, lesen wir. Sie ist voll Barmherzigkeit gegenüber denen, die in die Irre gehen. Sie bemüht sich, ihnen zu helfen, auf einen rechten Weg zurückzufinden. Sie ist mitfühlend und freundlich. Sie ist nicht nachtragend, sondern reagiert auf Höflichkeit, auf Unhöflichkeit mit Wohlwollen. Sie ist unparteiisch. Das heisst, sie zieht niemanden vor, bevorzugt niemanden und begünstigt niemanden. Sie ist im Umgang mit anderen immer unparteiisch. Und schliesslich ist wahre Weisheit immer ungeheuchelt. Sie ist offen und ehrlich. Entschuldigung. Sie versucht nicht, etwas anderes darzustellen, als sie ist. Und als vorletzte Folie, schnell mal einen Schluck. Es ist so depressiv stimmend gesehen vorher, dass ich jetzt da die rechte Seite weglasse und noch nur noch auf die positiven Punkte lüpfe. Weil an dem sollten wir ja arbeiten. Also, was soll jetzt der wirklich weise Mensch machen? Oder was zeichnet ihn aus? Ich kann euch sonst die ganze Liste, ich lese das jetzt schnell vor, kopieren oder auch noch mailen mit der Folie. Der wirklich weise Mensch ist demütig. Er schätzt andere immer höher als sich selber. Er gibt sich nicht grossspurig, sondern hilft anderen, sich in der Gegenwart von ihm oder von ihr wohlzufühlen. Also tut er so ein Wohlgefühl irgendwie verbreiten. Darf ich schnell auf Deutsch vorlesen? Sonst muss ich noch. Er verhält sich nicht wie alle anderen in seinem Umfeld. Er stammt aus einer anderen Welt. Von der Welt haben wir vorhin gehört. Die, die von Gott herkommt. Er lebt nicht für den Leib, sondern für den Geist. Mit seinen Worten und Taten weist er immer auf den Herrn Jesus hin. Sein Leben ist in moralischer und geistlicher Hinsicht rein. Außerdem ist er auch friedfertig. Er lässt Beleidigungen und falsche Anschuldigungen über sich ergehen, statt sich zu wehren oder selbst zu rechtfertigen. Ich tue mich sehr gerne rechtfertigen. Er ist freundlich, höflich, taktvoll und hat ein mitfühlendes Herz. Man kann gut mit ihm reden. Er versucht immer, den Standpunkt des anderen zu akzeptieren. Man muss nicht Copy-Paste machen, aber ich kann doch einfach akzeptieren, dass man in irgendeiner Sache so denken kann. Das heisst nicht, dass ich die Sache muss gutheissen oder übernehmen. Er ist nicht rachsüchtig, sondern immer bereit, denen zu vergeben, die ihm Unrecht tun. Und nicht nur das, er ist anderen gegenüber immer freundlich, insbesondere gegenüber denen, die Freundlichkeit am wenigsten verdienen. So verhält er sich allen gegenüber. Ob reich oder arm, das haben wir ja auch gehabt im Jakobus 2. Und die Großen stehen bei ihm nicht über den einfachen Leuten, was auch immer gross heisst. Gut vernetzt, reich, was auch immer. Angesehen. Und schließlich ist er kein Heuchler. Er sagt nicht, das eine, wenn er etwas anderes meint. Man wird ihn nie schmeicheln hören. Er redet immer die Wahrheit und trägt keine Maske. Und diese Liste könnte man sehr wahrscheinlich noch bis in alle Unendlichkeit ergänzen. Ich habe jetzt einfach mal so die Worte gewählt. Der Jakobus schließt sein Kapitel mit dem Wort. Jetzt kommen wir in die Landwirtschaft. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Der Vers ist ein Bindeglied zwischen dem, was wir jetzt gerade angeschaut haben, und dem folgenden Thema. Das geht ja gerade weiter im Kapitel 4. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Also das ist gerade so der Übergang ins nächste Kapitel. Ich möchte euch sehr ans Herz legen, das auch zu lesen. Und wir haben gerade erfahren, dass wahre Weisheit friedliebend ist. Und im nächsten Kapitel geht es gerade um einen Konflikt unter Gläubigen. Hier werden wir daran erinnert, in diesem Schlussvers vom Kapitel 3, dass das Leben in gewisser Beziehung und in gewisser Hinsicht irgendwo auch diesem Bild hier gleicht. Also ihr habt der Bauer, das ist der weise Mann, der Frieden stiftet. Und er hat irgendwie ein Klima, das macht, dass das, was da gesagt wird, aufgeht und gut kommt. Das ist der Frieden. Und die Ernte ist Gerechtigkeit. Der Bauer möchte eine Ernte vor Gerechtigkeit einfahren. kann das in einem Klima, wo von Streit und Zank und Krieg geprägt ist, passieren? Das ist eine rhetorische Frage. Nein, kann es nicht. Die Saat muss unter friedlichen Bedingungen gesät werden. Sie muss von friedliebenden Menschen gesät werden. Und sie werden eine Ernte von Rechtschaffenheit für ihr eigenes Leben und das Leben von anderen ernten. Und zwar denen, wo sie Diener sind. Also wir sollen einander dienen. Das ist immer Gemeindekontext hier. Wieder hat Jakobus unseren Glauben heute Abend auf die Probe gestellt. Das mal in Bezug auf die Weisheit, wo wir eigentlich in unserem persönlichen, alltäglichen Leben können entdecken können, sind wir da auf dem richtigen Kurs. Und wir müssen uns selber fragen. Und mit diesen Fragen schließe ich und leite dann gerade über ins Gebet und zu einem Schlusslied. Respektiere ich die stolzen Weltmenschen mehr als der demütige Gläubige, der Jesus kennt? Respektiere ich die stolzen Weltmenschen mehr, vielleicht mein Chef, ich weiß es auch nicht, als der demütige Gläubige, der neben mir im Kirchenbank sitzt? Diene ich Gott, ohne darauf zu schauen, wer dafür den Lohn bekommt? Diene ich Gott, bin vielleicht in der Küche da hinten, im Appetit, und dann wird einem anderen auf die Schulter geklopft. Aber die Würstchen kommen eigentlich von mir. Also, das ist nur so ein Beispiel. Diene ich Gott, ohne darauf zu achten, wer den Lohn dafür bekommt? Oder wende ich in diesem Zusammenhang manchmal ein bisschen fragwürdige Mittel an, um einem guten Zweck zu dienen. Bin ich ein Schmeichler, dass ich auf andere Leute Einfluss ausüben kann? Eben so steuern, dass sie mir passend näher herkommen. Bin ich in meinem Herz neidisch oder nachtragend? Bin ich einer, der immer lieblose Bemerkungen macht über das, was gesagt wurde auf der Kanzel? Sind meine Gedanken, Worte und Taten rein? Ich bete noch. Vater im Himmel, es ist eine grosse Herausforderung, der Jakobusbrief, weil er trifft uns mitten in Mark und Bein. Es ist dein Wort, wo ganz klar aufzeigt, wie wir stehen. Du kennst die Fragen, die ich gestellt habe. Du kennst aber vor allem auch die Antworten. Und ich möchte dich bitten, tu du uns mit deinem Geist erfüllen, dass wir in diesen Situationen, wo wir Mühe haben mit unserer Zunge, dürfen lernen, anders zu handeln. Dürfen lernen, ein Mensch zu werden, der deine Ehre sucht, wo dir eher zuträglich ist. Du siehst, wir brauchen dich. Wir brauchen die vorbereiteten Werke, die in Christus bereits da sind. Du uns bitte darauf aufmerksam machen, dass wir auch als Gemeinde drinnen wandeln können und einfach dir eher Bahn brechen und nicht unsere. Amen.